Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gedi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Hallihallo, moin. Heute ist Birgit bei uns.
Yes.
Birgit Nieschalk, voll schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich, mit euch zu quatschen.
Und wir uns, wir sind heute in dem Fall in Köln, das ist auch deine Hood, ne?
Mhm.
Und wir sprechen darüber, was eine gute Führungskraft ausmacht. Und was mich jetzt erstmal interessiert, hast du Führungserfahrung? Was befähigt uns hier am Tisch zu dritt darüber zu sprechen?
Mhm. Ich habe tatsächlich Führungserfahrung. Fast mein ganzes Leben, ganz so schlimm war es nicht, aber doch, wenn man zurückgeht, ich habe tatsächlich als Jugendliche schon eine Tanzgruppe trainiert, das kann man vielleicht auch als Führungserfahrung mit einbeziehen. Aber tatsächlich habe ich im Projektmanagement angefangen, also fachliche Führung gehabt und dann über verschiedene Positionen bis hin zu einem Bereich aufgebaut, unterschiedliche Positionen gehabt, wo ich in verschiedenen Rollen geführt habe und witzigerweise auch schon vorher neben der Schule in der Küche gearbeitet und auch da schon das Küchenteam geführt, also Anweisungen zugerufen, du machst jetzt das, du machst das und das war so meine erste Führungserfahrung. In der Gastro lernt man so viel, es ist unglaublich. Ja.
Das stimmt, ne? auch Krisenmanagement oder ähnliches.
Ja. Naja. Freundlichkeit zu Gästen, da kann man so viel lernen.
Sehr schön. Timothy, wie schaut es bei dir aus?
Also meine Führungsreise begann in Corporate, sage ich jetzt einfach mal, als Teamassistent, später als Teamleiter. Und da hatte ich echt das Riesenglück, dass ich auch so eine interne Bildungsakademie, die gibt es ja in einigen Unternehmen, besucht habe. Das war auch, glaube ich, ein Jahr oder 18 Monate Ausbildung zum Führungskraft. Also schon sehr umfangreich. Und die jüngste Erfahrung, die ich als Führungskraft mitbringe vor der Selbstständigkeit war im Bereich HR als Personalentwickler.
Ja, bei mir sind ich finde es jetzt spannend, wie du es gerade definiert hast, ne? Wenn ich so drüber nachdenke, okay, Führungstätigkeit, also in der Schule, mit Projekten und so weiter, ja, da müsste ich jetzt rechnen, da bin ich nicht gut drin, da beziehe ich mich mal tatsächlich auf Leadership-Erfahrung. Da möchte ich auch gerne mit euch drüber sprechen, ne? Was ist da der Unterschied eventuell? Vielleicht gibt es ja gar keinen. Ich glaube, bei mir sind es 11 Jahre Führungstätigkeit, Erfahrung in dem Sinne von Leadership mit disziplinarischer oder auch fachliche Führung habe ich auch. Oh, ich kann das echt schlecht. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal außerhalb der Folge rechnen. ich weiß nicht so genau, ob ich, also abgesehen jetzt vom Feedback, das ich erhalten habe und eingeholt habe etc., weiß ich nicht so genau, ob ich eine wirklich gute Führungskraft war. Jetzt ist ja heute die Frage, ne, was macht eine gute Führungskraft aus? Und jetzt hoffe ich aber, dass ihr eine Antwort drauf habt. Birgit, hast du eine Antwort darauf?
Ja, ich habe tatsächlich neulich schon mal mit einer Freundin auf dem Balkon gesessen und genau über diese Frage philosophiert, lieben Gruß an die Bianca. Wir sind da drauf gekommen, dass es keine einheitliche Definition gibt, weil das sehr auf sowohl die Person, die führt, als auch die Person, die geführt wird, wenn man das überhaupt so nennen möchte, ankommt, was man braucht, was die eigene Persönlichkeit ausmacht. Und wir sind mal so die verschiedensten Sachen durchgegangen, wo wir gesagt haben, hey, das macht eine gute Führungskraft aus und haben dann festgestellt, aber wenn das hier eine Person nicht hat, dann kann man das vielleicht mit was anderem ausgleichen. Und das fand ich spannend, diesen Aspekt von, es gibt eigentlich keine einheitliche Definition von, was ist eine gute Führungskraft, sondern es gibt verschiedene Sachen, die dabei helfen, Teams zu führen und die Menschen helfen, mitgehen zu können und sich wohlfühlen in der Führung. Und es ist aber auch subjektiv und man kann Sachen ausgleichen. Darauf sind wir gekommen. Ich bin gespannt, was wir heute noch so rausfinden, was eure Sicht darauf ist.
Und das ist voll die gute Überleitung.
In unser spielerisches Element für heute.
Na, willst du spielen?
Wir haben hier auf dem Tisch liegen in kleinen Beutelchen, nenne ich das jetzt mal. In dem Beutel befinden sich Begrifflichkeiten, die vielleicht etwas mit gute Führung zu tun haben könnten.
Mhm.
Die Idee ist, wir greifen nacheinander in den Beutel, ziehen ein Zettelchen raus, lesen einmal vor, was da draufsteht und kommen dann ins Gespräch darüber, was könnte das jetzt mit gute Führung zu tun haben.
Ich reiche das einfach mal direkt an, Birgit.
Ich trage als Erste. Ja. So.
Guests Choice sozusagen.
Entscheidungsfreude.
Und? Gute Führung oder nein?
Ich tue mich wirklich schwer damit, das so einzuordnen. Mhm. Es kann helfen und es, so wie jede Eigenschaft eigentlich. Jede Eigenschaft kann hilfreich sein und wenn man es übertreibt, kann sie halt auch ins Negative umschlagen. Entscheidungsfreude ist erstmal etwas, was, glaube ich, einer Führungskraft hilft, Entscheidungen zu treffen, um Dinge voranzubringen, um das Team zu unterstützen. Wenn das aber dann übergeht in, ich treffe ständig andere Entscheidungen und ich wechsle meine Meinung ständig, dann kann das auch sehr schwierig werden für ein Team. Also ich glaube, es kommt sehr auf das Ausleben von Entscheidungsfreude an. Was ist eure Meinung dazu?
Ich mag das, dass du bei Übertreibung dann auch gelandet bist. Das ist so ein bisschen Wertequadrat, Schulz von Thun, wo du dann auch du gucken kannst, was ist dann die Auswirkung von der krassen Übertreibung. Ich persönlich finde es super frustrierend, wenn keine Entscheidungen getroffen werden. Und ich habe lieber, sowohl selber als Führungskraft, als auch als ich geführt wurde, Menschen um mich herum, die Entscheidungen treffen, auch wenn sie vielleicht sich als nicht ganz so gute Entscheidung rausgestellt haben, aber nicht zu entscheiden, da, diese Stagnation, da werde ich ungeduldig. Also lieber Entscheidungsfreude für mich persönlich.
Meine erste Assoziation war, okay, ja, Entscheidung, also ich brauche auch eine Führungskraft und das wäre für mich auch gute Führung, die Entscheidung treffen möchte und kann. Was mache ich aber, wenn ständig Entscheidungen irgendwie gibt und mich überholen diese Entscheidungen?
So Sprunghaftigkeit, meinst du?
Oder in einer Schnelligkeit, wo niemand abgeholt wird, wo du gar nicht hinterherkommst. Ne? Gerade so, wenn es ganz viele Entscheidungen in Change-Prozessen sind oder so, wo ich dann denke, ja, okay, Entscheidung bitte, aber können wir darüber sprechen? Irgendwie so, ne? Ja, und dann bin ich ganz schnell bei Entscheidungsfindung. Ja, wer ist damit drin und so?
Ja. Also da habe ich einen Ansatz im Sinne von, da geht es ja eher ums Einbezogenwerden. Und dann hat das nicht so viel mit der Entscheidung selber zu tun. Aus meiner Perspektive und Erfahrung heraus ist dann schon wieder ein anderer Aspekt. Vielleicht finden wir den da drin. Magst du ziehen?
Das habe ich. Kommunikationsfähigkeit.
Ha.
Where do we start? Ja, elementar für gute Führung. Aber was bedeutet jetzt gute Kommunikation? Also ich bin so auf der Basis bei Kommunikation immer bei klar und verständlich. Und da haben wir den ganz großen Feld von für wen. Und ne, also Sender, Botschaft, wer spricht, wer wird adressiert, wie und was für eine Sprache. Aber eine grundlegende gute Kommunikationsfähigkeit. Aha.
Was sagst du?
Ja, absolut. Also es je besser die Kommunikationsfähigkeit, desto besser, glaube ich, kann die Führung werden. Wenn eine Führungskraft noch nicht so stark ist in der Kommunikationsfähigkeit, ist das aber, glaube ich, etwas, was man lernen und erweitern kann. Also es ist für mich nichts, was man direkt vom Start mitbringen muss, um eine gute Führungskraft zu werden. Aber je weiter man das ausbaut, desto besser kann es, glaube ich, für das gesamte Team werden. Und ja, ohne gute Kommunikation kann kein Team funktionieren.
Aber ich liebe das, dass du differenzierst. Ne? Was muss schon direkt mitgebracht werden und was kann erworben werden oder was kann geübt werden in dem Zusammenhang? Was mich an Kommunikationsfähigkeit immer so sehr nervt, ist, dass es als die Führungskompetenz dargestellt wird. In sämtlichen Kompetenzmodellen, die ich kenne, das stresst mich auch, weil was ist nicht Kommunikation, bitteschön? Also auch die ganzen anderen Sachen, die jetzt vielleicht noch hier drin stecken oder ne, auch Entscheidungsfreude, du hast selber schon, inwiefern wird das kommuniziert, inwiefern werde ich einbezogen, ist ja auch Kommunikation. Das heißt, dieses Riesenfass Kommunikation kann ich überall drüber auskippen, wenn ich möchte. Und dann ist alles nur noch Kommunikation und dann verwässert das. Das ist so ein Containerbegriff für mich. Sieh mal ein anderes, vielleicht kommen wir dann nochmal drauf. Ich finde es auch schön, dass die hier einfach liegen bleiben. Delegieren. Was sagt ihr?
Du bist doch durchgezogen.
Ach, muss ich dann direkt was dazu sagen? Delegieren können ist keine Einbahnstraße für mich. Ne? Einmal dieses Empfangen, dann mal das Pull- und Push-Prinzip auch. Das heißt, ich finde gar nicht unbedingt, dass es nur eine Führungstätigkeit ist. in dem Sinne, sondern auch, dass die Mitarbeitenden ja durchaus auch Empfängerinnen dessen sein müssten. Allerdings brauche ich schon eine Klarheit darüber. Und da sind wir aber auch bei anderen Fähigkeiten. Das ist dann bei mir nicht mehr die Delegation in dem Sinne. Ist aber schön, wenn eine Klarheit darüber besteht. Also Delegation Poker kennen wir wahrscheinlich alle. Kleiner Tipp für euch, die zuhören und zu schauen, das vielleicht auch zu nutzen. Und da sind wir halt auch wieder bei Kommunikation und Transparenz. Was sagst du?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man das Wort auslegt. Delegieren hat für mich auch so ein bisschen was von Bevormunden. Ich bestimme jetzt, was du machst. Oh. Und ich mag, also die, ein Aspekt, der für mich auch dazu gehört und den ich fast viel wichtiger finde, ist abgeben können. Weil ich glaube, das können viele Menschen, die in Führungspositionen sind, nicht gut. Loslassen, abgeben, vertrauen, dass andere das auch machen. Und das ist für mich fast der wichtigste Aspekt am Delegieren, dieses Vertrauen, etwas abgeben zu können. Und nicht der Aspekt, der beim Delegieren vielleicht auch so ein bisschen mit reinkommt. Du machst jetzt folgende Aufgabe und ich sage dir exakt, wie das funktioniert. Mhm. Das wäre für mich kein gutes Delegieren. Es sei denn, die Person braucht das ganz unbedingt. Aber ich mag den Aspekt vom Loslassen, Abgeben beim Delegieren. Das ist, glaube ich, etwas, was Führungskräften sehr helfen kann.
Du sagst plus eins und ich gebe den Beutel weiter.
Plus eins zu allem. Ja, absolut.
Sehr gut. Bin ich gespannt, was ihr dann noch drin versteckt habt. Oh, Flexibilität. Ist Flexibilität etwas, was eine gute Führungskraft braucht? Ich glaube, es ist vor allen Dingen etwas, was einer Person in einer Führungsrolle hilft, selber besser mit Dingen klarzukommen. Ist es auch etwas, was wichtig ist für die anderen? Wenn man den Aspekt mit reinbringt, Flexibilität im Sinne von, ich höre mir auch andere Meinungen an, ich kann auch Dinge umentscheiden oder lass mich überzeugen, dann auf jeden Fall. Und wenn wir wieder zurückkommen von, braucht es das ganz unbedingt für Führung oder kann man das auch mit was anderem ausgleichen? Dann wäre ich, glaube ich, bei, es braucht es nicht ganz unbedingt, wenn man andere Menschen im Team hat, die einen dann ab und zu dran erinnern, dass man vielleicht an manchen Sachen nicht ganz so festhalten sollte. Und ja, das wäre meine Einschätzung dazu. Was sagst du?
Ich war gerade so gedanklich bei einem früheren Vorgesetzten von mir, weil das da echt immer wieder ein Thema war. Ne? Der war Geschäftsführer, ich war HR-Manager und seine Frage mir gegenüber war immer, ja, aber wie flexibel darf ich hier jetzt sein? Wir haben eine Deadline und wir haben eine Abgabe und das ist ja nicht verhandelbar und ich kann ja jetzt nicht irgendwie so total flexibel in allem. Und da ging es genau darum, was du gerade gesagt hast, nämlich wie engmaschig begleite ich jetzt Arbeitsprozesse, wie offen können wir die lassen? Also Flexibilität hat mir selber auch sehr viel geholfen, als ich Führungskraft war, war aber ein ständiges Gespräch und immer kontextabhängig.
Ich beziehe mich da tatsächlich auf etwas, was du vorhin schon gesagt hast, dieses Loslassen können. Mhm. No, das finde ich sehr viel passender, mag ich.
Ich greife mal.
Hast gleich zwei genommen.
A word that I can't say again. Integrität.
Ja.
Wir wissen das jetzt hier in diesem Podcast, dass es immer wieder Worte gibt, über die ich stolpere. Integrität. Ich finde, das ist ein Wort, was ich oft höre und mich oft frage, haben wir da überhaupt ein gemeinsames Verständnis, was das ausdrückt? Was bedeutet das eigentlich? Ja? Ich bin gerade gedanklich bei, halte ich, was ich sage, halte ich, was ich verspreche. Und das ist eine Erwartungshaltung, die ich an gute Führungskräfte hätte und habe.
Für mich schwingt da auch das Wort Verlässlichkeit mit. Also das ist tatsächlich etwas, was ich mir von einer guten Führungskraft wirklich wünsche, dass die Person zu dem steht, was sie sagt und was sie tut. Also auch, dass beides zusammenpasst. Und das erzeugt dann auf der Gegenseite was von Verlässlichkeit, von Sicherheit. Mhm. Und ich finde aber spannend, dass das mit dem Wort Flexibilität auch so ein bisschen zusammenspielt, weil wenn ich verlässlich bin, dass das, was ich gesagt habe, auch halte und dann aber die Flexibilität mit reinkommt, also jetzt höre ich was und ich ändere meine Meinung, das darf natürlich auch passieren, wenn ich gute Argumente höre, wenn ich das Team mit einbeziehe. Ich würde sagen, das widerspricht sich nicht ganz, aber finde ich dann eine schöne Mischung.
ein Spannungsverhältnis vielleicht auch, ne? Mhm. Ja, oder so ein, das eine macht was mit dem anderen, je nachdem. Du hast vorhin so ein bisschen von Regulation, also du hast ein anderes Wort genutzt, ne? Die Ausprägung hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Und je nachdem, wie stark das vorhanden ist, ne, auch im Sinne der Übertreibung, was du vorhin nanntest, finde ich das durchaus. Und Integrität ist für mich zusätzlich zu dem, was ihr gesagt habt, auch dieses, inwiefern stehe ich für das Team ein, rückenstärkend. Ne? Also stelle ich mich davor und auch stelle ich mich vor das Unternehmen, das ich repräsentiere. Als selbstständige Person ist das anders, als wenn ich wenn ich mich selber repräsentiere, mein eigenes Unternehmen repräsentiere, ist das anders, als wenn ich im Angestelltenverhältnis für ein Unternehmen bin und da Integrität lebe. Das macht für mich schon einen Unterschied und ich glaube schon, dass das auch einen Vorbildcharakter dann hat. Eventuell, je nachdem, wie es gelebt wird. Ne? Mhm. Ich ziehe mal noch ein neues. Ha, Vorbildfunktion. Ja.
Das heißt nicht, ha.
Also, ob du es geahnt hättest, ne?
Zufall? Vorbildfunktion. Das hatten wir schon mal in einer anderen Folge mit Jorma zusammen, glaube ich. Ich glaube, dass jede Person in der Öffentlichkeit zu jedem Zeitpunkt, nee, mit Anke war das, ja, bei Inspiration und Vorbildern, dass jede Person zu jedem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit Vorbild ist. Es klingt echt creepy, wenn ich das so ausspreche. Ich glaube nur, dass wir uns dessen oft nicht bewusst sind, dass wir beobachtet werden. Und als Führungsperson werde ich natürlich ganz anders nochmal beobachtet, als wenn ich keine Führungstätigkeit habe. Siehst du es anders?
Nee, ganz genauso. Und ich glaube, dass viele Führungskräfte sich nicht darüber bewusst sind, dass sie diese Vorbildfunktion haben. Egal, ob sie das wollen oder nicht. Alles, was sie tun, hat einen Einfluss auf das Team. Und in meinem Kopf passierte was ganz Interessantes. Ich habe sofort an viele meiner Vorgesetzten gedacht, weil ich hatte ganz viele tolle Vorbilder. Und ich würde sagen, dass die auch sehr stark meine Art zu führen geprägt haben. Das heißt, das hat gar nicht nur auf das direkte Team und den Moment einen Einfluss, sondern es hat vor allen Dingen auch auf zukünftige Führungskräfte einen Einfluss.
Oder habe ich direkt Gänsehaut, finde ich richtig schön.
Mhm.
Und wie schön, dass du so viele Positivbeispiele auch.
Ja, ich habe sowohl als auch, aber ich denke viel lieber an diese Positivform.
Oh, das ist schön.
Oh, Ignoranz.
Aha.
Ach, das ist etwas, was mich persönlich ganz dolle triggert. Womit ich ganz schwierig umgehen kann und gerade bei Personen in einer Führungsrolle. Ich finde, das geht gar nicht, wenn man, mir fallen sofort 1000 Sachen ein, Bedürfnisse von Teammitgliedern, Fragen, Wünsche, Ideen, egal was, wenn man das ignoriert, finde ich, das hat einen sehr negativen Effekt auf das Team. Das ist das Erste, was bei mir bei Ignoranz hochkommt. Was löst das bei euch aus?
Also die Idee, dass man dadurch, dass man ignorant ist und Dinge nicht beachtet, dass die sich dann in Luft auflösen oder nicht zum Thema oder nicht Thema bleiben, hat sich mir nie erschlossen. Das war für mich immer klar. Ja, du kannst jetzt weggucken und don't deal with it, but it will come back.
Ich mache mal eine neue Perspektive dafür auf. Oh, vielleicht ja. Ist es ein Reframing des Worts. Weil ich glaube, dass viele Menschen Ignoranz als sehr negativ behaftet ansehen. Ich glaube, in meinem Kontext ja sowieso auch, in deinem auch, ne, Diversity-Kontexte und Teamzusammenarbeiten, das kennen wir alle. Und auch mit den Beispielen bin ich total bei euch, dass es da unpassend ist. Allerdings, Ignoranz kann ja auch gegenüber Störeinflüssen beispielsweise sein. Ne? Also es kann ja auch was Positives haben, wenn ich in der Lage bin, Dinge zu ignorieren, die entweder Prozesse stören oder das Team abhalten würde von Tätigkeiten, dann kann es durchaus was Positives sein aus meiner Sicht. Dass, wenn ich in der Lage bin, da sind wir auch wieder bei, stelle ich mich vor das Team und schütze das Team, ne? Bin ich da ja in der Rolle von, ich befähige die Menschen dazu, das zu tun, wofür sie da sind, dass sie es tun und was sie tun möchten im besten Fall, dann ist es super, wenn Dinge ignoriert werden können, auch im Sinne von, eine andere Person gibt mir als Führungsperson eine Anweisung, hatten wir gerade schon so ein Störgefühl im Raum, delegieren, wenn ich das gut ignorieren kann oder wegdiskutieren kann, vielleicht auch, dann ist Ignoranz plötzlich was sehr Positives für den Arbeitsfluss.
Mhm. Ich mag diesen Positive Reframing gerade total gerne, fühle mich auch an Beispielen jetzt gerade erinnert. Danke dafür, wo das auch so stattgefunden hat. Ja, und ich durchaus sagen würde, hätte das einfach nicht als Ignoranz gelabelt. Ja, ja, finde ich voll gewinnbringend gerade. Wie geht's dir damit?
Ja, mein Kopf sucht noch nach einem anderen Wort, was für mich positiver behaftet ist. Ihr merkt, das Wort ist tatsächlich etwas für mich. Mhm. Aber es ist, glaube ich, so etwas von sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also selbst wenn etwas passiert, was jetzt irgendwas stört, du hast es so schön gesagt, was den Prozess stört, und das einfach mal ignorieren oder einfach zumindest nicht dafür sorgt, dass man vom Weg abkommt.
Ja. Das ist vielleicht das positive Wort dafür.
Ja.
Ich greife nicht mal. Mhm. Jetzt versuche ich mal wirklich nicht zwei rauszuziehen. Sorry. Oh, Desinteresse. Uff. Klassisches Beispiel, und ich habe es ein paar Mal im Podcast gebracht, ich bringe es aber trotzdem nochmal, ist so das, was es hier nicht braucht. Na, so, also dein Finanzamt hat hier am Arbeitsplatz nichts zu suchen, interessiert mich nicht. Oder, okay, du hattest einen schlechten Abend gestern, du musst trotzdem heute performen. Das ist keine gute Führung, meines Erachtens.
Ich habe tatsächlich eine Assoziation für das positive Gegenstück, nämlich Interesse. Und in diesem Gespräch mit der Bianca haben wir festgestellt, dass es so ein, zwei Sachen als Minimalanforderung braucht für Führungskräfte. Und aus unserer Sicht war das Interesse an Menschen. Mhm. Wenn ich nicht ein minimales Interesse an Menschen und Wertschätzung Menschen gegenüber habe, ist es, glaube ich, ganz schwierig, eine gute Führungskraft zu werden.
Hm.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht lernen kann.
Da muss ich noch länger drüber nachdenken. Bei Führungstätigkeit und Menschenliebe sozusagen, die da auch mit drin steckt. Ich glaube, es gibt Führungsrollen, wo das gar nicht so notwendig ist. Allerdings müssen wir da unterscheiden zwischen Leadership und Management.
Und ich glaube, es gibt ein Spektrum von, wie interessiert muss ich an Menschen sein. Ich muss nicht Menschen lieben und es muss sich nicht alles darum drehen, aber ein minimales Interesse. Jetzt bin ich gespannt, was passiert.
Ich finde es gerade so lustig, weil ich greife immer hier in den Beutel, ohne zu gucken, und ich überrasche mich selber immer, welche Begriffe wir drin haben. Und gerade sage ich Management und hier kommt Micromanagement.
Es ist wirklich nicht manipuliert heute.
Gelipuliert. Micromanagement. Ah, für mich ist das ein Wort, das bei mir Dinge auslöst, wenn Menschen versuchen, mir zu sagen, was ich ganz genau machen muss und dann kontrollieren. Also das steckt für mich da drin, ne? Diese wenig Vertrauen, viel Kontrolle. Damit kann ich nicht gut um, und ich bin aber auch nicht die Person, die das macht, was mir auch schon ein paar Mal auf die Füße gefallen ist, ne? Also wenn ich zu viel Selbstwirksamkeit erwarte eigentlich, Selbstorganisation denke, dass sie schon vorhanden ist, wäre es vielleicht manchmal ganz gut, da ein bisschen mehr das Micromanagement-Gen zu haben. Habe ich aber nicht.
Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, das ist etwas, was ein großes Spektrum hat von dem, was Menschen brauchen. Ich glaube, dass verschiedene Menschen verschiedene Art von Detaillierungsgrad an Vorgaben brauchen. Und ich gehöre zu den Personen, die sehr wenig Vorgaben brauchen. Und wenn ich eine Führungsperson hätte, die Micromanagement mit mir macht, ging es mir nach kurzer Zeit sehr schlecht. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die mehr brauchen, mehr Vorgaben, die einfach sag mir einfach genau, was du haben willst, wie ich es machen soll, und dann mache ich das, und total glücklich damit sind. Und ich glaube, ist nichts richtig oder falsch, sondern es sind einfach nur verschiedene Bedürfnisse.
Auch spannend. Für dich ist es, glaube ich, eine andere Definition als für mich. Mhm. Bei mir ist das, was du beschreibst, eher eine Klarheit in der Aufgabenstellung, eine Rahmensetzung, eine Transparenz darüber, auch vielleicht Zielstellung, und gar nicht so sehr Micromanagement. Also für mich ist Micromanagement wirklich immer gekoppelt an dieses Kontrollieren von diese einzelnen Steps. Und bei Freiheitsgraden bin ich voll bei dir. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die sehr viel Freiheit brauchen. Ich gehöre auch zu denen, die sich lieber anschließend entschuldigen, bevor sie um Erlaubnis bitten. Das kann schwierig sein. Deswegen, der Begriff ist wirklich für mich ein bisschen
Micromanagement löst in mir was auf, weil ich meine ersten Jahre als Angestellter, ich war super jung, also in der ersten Ausbildung irgendwie mit 17 und super jung, und Micromanagement hat für mich als Angestellter damals dazu geführt, dass ich mich permanent in Frage gestellt habe, weil ich immer gedacht habe, glaubst du, ich krieg das hier selber nicht hin? Das mag jetzt auch in gewissen Kontext anmaßend jetzt klingen, weil es gab natürlich mit 17 auch Dinge, die habe ich nicht hingekriegt. Ja, so, also ich sitze nicht hier und sage, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen und ich kann alles selber. Das ist es gar nicht. Aber ich habe sehr lange, und ich merke selber gerade, wie emotional ich bei dem Begriff werde, das hat mir wirklich wehgetan. Ich habe da lange dran geknabbert, an diesem Selbstbewusstsein entwickeln versus was mache ich jetzt mit einer Führungskraft, der mir permanent das Gefühl durch Micromanagement gibt, dass ich nichts kann und nichts schaffe. So. Deswegen.
Ja, drei sind auf jeden Fall noch drin.
Okay.
Was haben wir hier? Oh, Selbstreflexion. Das gehört, glaube ich, für mich zu den initialen Sachen, die eine Führungskraft braucht. Der Wille. Noch nicht die Fähigkeit, aber der Wille, sich selber zu reflektieren und weiterentwickeln zu wollen. Es ist für mich auch eine Fähigkeit, die man im Laufe des Lebens entwickeln kann und höchstwahrscheinlich auch wird. Aber zumindest der Wille, sich selber reflektieren zu wollen, ist eine sehr wichtige Voraussetzung für eine Führungskraft. Was macht das gerade mit meinem Team, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte? Was meint ihr?
Ich habe eventuell passendes T-Shirt dafür an. Ah. Mag ich es vorlesen?
May you have the confidence of a mediocre, da ist wieder ein Wort, was ich nicht so will, white man.
Und das spielt für mich damit rein, inwiefern bin ich mir dessen bewusst, in welcher Position ich hier gerade bin und warum ich vielleicht auch diese Rolle bekommen habe, ne? Führungsrolle per se. Also wir kennen ja das Peter-Prinzip, dieses hochgelobt werden, dieses, oh, wir hatten neulich mit Alex Gessner drüber gesprochen, die Karriereleiter dann hochzusteigen. Das ist für manche gar kein anderer, ja, gar keine andere Möglichkeit erstmal in Betracht gezogen wird, als dann Führungskraft zu werden. Und manche Menschen haben dann so die Selbstüberzeugung. Da ist nicht die Reflexionsfähigkeit, also zumindest nicht zwangsläufig gegeben, aber diese Überzeugung von, ich bin eine gute Führungskraft, ich muss mich gar nicht hinterfragen. Wie viele Führungsdialoge oder Teamdialoge ich schon geführt habe, wo Führungskräfte anschließend, also begleitet habe, ne, also sowohl selber geführt als auch begleitet, in denen die Führungskräfte anschließend gesagt haben, ach krass, ich bin seit 25 Jahren Führungskraft und es ist das erste Mal, dass ich Feedback erhalten habe. Und ich denke mir, how did you manage that? Na, ich verstehe das gar nicht, wie ich überhaupt in der Lage sein kann, in dieser Position kein Feedback einzuholen und mich nicht zu hinterfragen.
Die Selbstreflexion ist euer Freundin, ja? Also das, die Angst, die ich immer erlebe, wenn dieses Wort fällt, reflektiert euer Tun, reflektiert euch selber und bitte Bias, Privilegien, Macht, Positionierungen, was macht, du hast gerade gesagt, was macht das mit dem Team, reflektiert auch, was macht das mit uns als Führungskräften?
Ich hatte vor ein paar Monaten eine Person in einem Plenum, die dann von sich aus, auch eine männliche Person, die von sich aus gesagt hat, ja, vielleicht bin ich aber gar nicht ausgewählt worden als Führungskraft, weil ich gut bin, sondern ne, weil ich meine Privilegien eben habe. Und ich dachte mir, oh, wie schön, das vor 70 anderen Menschen auszusprechen, da gehört auch was dazu.
Ja, ist aber, ich meine, ne, das Gespräch haben wir auch oft. I'm sitting here as a white cis male. Wie vermessen wäre das, wenn ich euch sagen würde, alles, was ich im Leben so bekommen habe, habe ich mir hart gearbeitet? Ja, no. Einfach no. Die gibt es, die Dinge. Aber unterscheiden zu können zwischen, was habe ich mir erarbeitet, was habe ich verdient, was ist eine erarbeitete Status und was kriege ich qua Status, ja.
Und auf wem höre ich zu, wenn ich eine Reflexionsmöglichkeit geschenkt bekomme, ne?
Ich habe tatsächlich gerade verschiedene Konstellationen in Unternehmen, die ich erlebt habe im Kopf und gerade in Strukturen, die mir nicht so gefallen haben. Und ich hatte das Gefühl, die Personen, die wenig selbstreflektiert waren, wurden eher befördert als die, die selbstreflektiert waren. Vielleicht, weil das gleichzeitig den Effekt hat, dass sie nicht so selbstsicher aufgetreten sind, weil sie halt immer wieder hinterfragt haben, ist das jetzt gut, kann ich es besser machen? Und die Personen, die gar nicht sich diese Frage gestellt haben, was mache ich hier eigentlich und was für eine Wirkung hat das, sondern einfach davon ausgegangen bin, ich bin einfach eine gute Führungskraft, wurden teilweise deutlich bevorzugt behandelt. Und das finde ich sehr schade, dass das diesen Effekt hat. Und da passt dein T-Shirt, finde ich, ganz, ganz gut so.
Finde ich auch. Jetzt muss ich euch eine Frage zur Selbstreflexion stellen. Kann man es lernen? Oder bringt man es mit?
Birgit hat ja gerade eingangs schon gesagt, ne, dass du glaubst, dass das etwas ist, was über die Jahre auf jeden Fall irgendwie stattfindet, im besten Fall. Und gerade mit dem Beispiel, das du jetzt gerade genannt hast, würde ich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich in die Situation gebracht werde, wo ich die Notwendigkeit überhaupt sehe. Wir kennen das auch, dass dieser Coaching-Begriff wird bei vielen über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg eher mit Therapie verknüpft. Und dann ist so eine Aversion im Sinne von, ich brauche das gar nicht, ich kriege das doch alleine alles hin. Diese eigentlich schon toxic Einstellung dazu, dass ich alles selber können muss, dass ich alles wissen muss, überhaupt die Person sein muss, präsentieren muss nach außen, da sind wir wieder bei Vorbildfunktion, die von mir erwartet wird oder wo ich glaube, dass es erwartet wird. Und wenn ich selbst reflektiert damit umgehen kann, dann würde ich ja auch fragen, was wird von mir erwartet, glaube ich zumindest. Und ob es zu erlernen ist? I hope so.
Doch, ich glaube ganz stark, dass es erlernbar ist, aber das Interesse daran muss vorher da sein. Der Wille, sich selber reflektieren zu wollen. Und das kann aber auch kippen. Ich glaube, dass manche Menschen irgendwann feststellen, so, huch, vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn ich da mal genauer hingucke. Und von daher glaube ich ganz stark, dass es erlernbar, ausbaufähig ist.
Ja, hoffe ich sehr. So, du hast gesagt, so zwei müssen noch drin sein. Guck mal.
Konfliktfähigkeit.
Oh.
Natürlich ziehe ich Konfliktfähigkeit. Ja, also natürlich gute Führung, Konfliktfähigkeit. Nicht nur der Umgang mit Konflikten, auch der Weg in einen Konflikt, der Weg aus dem Konflikt. Ich bin gerade bei fast allen Begriffen, die ich halt, also die Kommunikation, Integrität, das spielt da alles eine Rolle. Birgit, wenn du Konfliktfähigkeit hörst?
Denke ich sofort an mich selber, weil das nicht meine natürliche Stärke ist, sondern etwas, an dem ich immer noch weiter arbeiten darf. Ich bin eher so sehr harmoniebezogen. Und da bin ich wieder bei dem, kann man verschiedene Sachen ausgleichen? Und das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich super finde in so Führungstandems. Wenn eine Person eher Harmonie fokussiert ist und diese Fähigkeit mit ins Team bringt und eine andere Person ganz viel Stärke in der Konfliktfähigkeit hat und dafür Sachen klar kommunizieren kann, Grenzen zieht. Ich glaube, das ist etwas, was ich toll ergänzen kann. Und es hilft auf jeden Fall. Konfliktfähigkeit ist so etwas Wertvolles, gerade als Führungskraft.
Oh, mag ich sehr. Ich bin ja so eine kleine Krawallmacherin im Sinne von, ich spreche Dinge an, die mich stören. Ich kann das nicht einfach so liegen lassen. Und mir ist Harmonie dann gar nicht so wichtig, weil ich glaube, dass eine gute Beziehung untereinander das aushält oder aushalten muss. Da hatten wir auch mal über FreundInnen und Zusammenarbeit gesprochen in einer Podcast-Folge. Und durch das, dass ich ja auch Mediatorin bin, bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten, was ich dazu sage. Ich glaube, diese Konfliktfähigkeit, ich glaube eher das Aushalten von verschiedenen Meinungen. Und da sind wir bei Ambiguität oder Ambiguitätstoleranz in dem Fall. Und dass es Konflikte gibt, das ist unabdingbar, wenn Menschen aufeinandertreffen. Daher ja. Und andererseits vielleicht aber auch nein, wenn ich das gar nicht kann. Da bin ich wieder bei dem Punkt von, das kann ich erlernen, wenn ich immer wieder in diese Situation komme. Und das hat vielleicht auch dann mit der Selbstreflexion wieder zu tun, welche Anteile ich daran habe. Also ich sehe hier viele Verbindungen. Ich gucke mal, ob es noch, oh, es sind doch noch mehrere Begriffe. Machen wir den letzten, ist das fein? Ja? Dann ignorieren wir den Rest da drin einfach. Was ist das? Doch, Empathie.
Oh.
Das ist ein schöner letzter Begriff, finde ich. Birgit, da interessiert mich jetzt wirklich deine Meinung zu, weil du es vorhin schon ein bisschen immer wieder angerissen hast, was das mit dir macht.
Ich finde, Empathie ist etwas sehr Schönes für eine Führungskraft. Ich frage mich gerade, ob man es erlernen kann oder nicht, oder ob das etwas ist, was ich von Natur aus mitbringe. Je mehr Empathie ich habe, desto mehr kann ich natürlich auch auf Stimmungen, auf Bedürfnisse meines Teams eingehen und höre und fühle und sehe Dinge, die da so passieren. Ich glaube aber, das gehört auch zu den Eigenschaften, die man ausgleichen kann. Also beispielsweise, wenn ich eine Führungskraft bin, die sehr Zahlen, Daten, Fakten fokussiert ist und andere Stärken habe und meine Empathie nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist, kann man das ausgleichen, indem eine Person im Team ist, die eine hohe Empathie hat und das dann immer wieder spiegelt und mit reinbringt. Von daher, ja, ich glaube, es ist eine hilfreiche Sache für eine Führungskraft und man kann sie ausgleichen. Was ist eure Meinung dazu? Notwendig oder ausgleichbar?
Es gibt ja einige Studien, die aufzeigen, so ähnlich wie du vorhin meintest, ne, dass bestimmte Faktoren in Führungsriege vorhanden sind und andere nicht. Gibt es hier bei Empathie eben auch das krasse Gegenbeispiel von PsychopathInnen und SoziopathInnen? In dem Fall wäre es ja Soziopathie, glaube ich, die häufig in Führung gelangen. Und die werden ja teilweise auch, also es gibt ja jeder Studie auch eine Gegenstudie natürlich. Ich glaube, da müssen wir wirklich wieder unterscheiden, an welcher Stelle wir wie Führung auch definieren und was Leadership ist und welche Form von Führung vielleicht auch gelebt wird oder was es braucht. Du sprichst ganz häufig davon, was braucht denn eigentlich die geführte Seite, was ich einen super wichtigen Aspekt finde. Da, ich weiß gar nicht, ob es immer Empathie braucht für jedes Setting. Ich mag das sehr, dass du gerade so drauf angespielt hattest. Ich kann ja Rollen, sag ich jetzt mal, ne? Das ist jetzt mein Wording, so Mikrorollen auch verteilen. Das geht ja in Meetings genauso wie in. Du kommst ja aus Liberating Structures, wenn ich mal so aus der Bubble heraus. Da gibt es ganz, ganz viele solcher Rollen.
Ich glaube, wenn eine Führungskraft Empathie nicht so stark ausgeprägt hat, dann kommen wir wieder zum Punkt Selbstreflexion. Wie selbstreflektiert ist die Person, um sich selber zuzugeben, dass ich vielleicht nicht so viel Empathie habe, aber vielleicht jemanden brauche, der mir sowas immer wieder spiegelt und mir dann auch meine eigenen Grenzen aufzeigt oder sagt so, hey, vielleicht könntest du da mal eher hingucken.
Wenn jetzt in diesem Beutel, wenn wir jetzt unendlich Zeit hätten und noch, ich weiß, dass wir ewig weitersprechen könnten, was fehlt? Was müsste in diesem Beutel auf jeden Fall drin sein? Birgit, du hast anfangs gesagt, dass du mit jemandem, Bianca, ja, drüber gesprochen hast, was ist essentiell? Was braucht es tatsächlich? Oder was wäre schön, wenn es schon vorhanden wäre? Gibt es etwas, was jetzt hier auf dem Tisch oder in dem Beutel auf jeden Fall fehlt?
Ich glaube, die zwei Aspekte, die mir besonders wichtig sind, liegen quasi schon, also da haben wir zumindest schon angerissen, nämlich ein minimales Interesse an Menschen. wie gesagt, weil wir gerade bei Empathie waren, das kommt drauf an, das muss nicht maximal ausgeprägt sein, aber so ein mini bisschen Interesse an Menschen, das ist so die Voraussetzung für mich. Und der Wille und die Neugier, sich weiterzuentwickeln. Und da gibt es immer wieder bei Selbstreflexion.
Was fehlt für dich, Timothy?
Was jetzt nicht explizit auf dem Tisch liegt, was aber natürlich mir ein Anliegen ist und uns sowieso ein Anliegen ist, der Diversity, also expliziter Diversity-Aspekt. Und als ich im Vorfeld quasi über Begrifflichkeiten irgendwie nachgedacht habe, war ich schon da so sehr drin. Also die Frage für mich ist ganz oft, wenn wir Führung definieren, was bedeutet in dem Sinne Inclusive Leadership, ist ja auch ein Begriff, was oft fällt. Oder was für eine Rolle spielt Vielfalt in Führung? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven um? Gehört das zu Konfliktfähigkeit? Gehört das zu Kommunikationsfähigkeit? Also da bin ich gedanklich. Mhm. Wo kommt Vielfalt hier jetzt mit rein und wie?
Ah, da könnte ich ewig zu reden, mache ich jetzt aber nicht. ich mag diesen Gedanken und auch, dass es euch schwer fiel, ne, von dem, was hier auf dem Tisch schon liegt, dann die Lücken zu sehen. Das ist auch so ein bisschen vielleicht die Reflexion, warum dieses Element hier, wie das anders vielleicht auch genutzt werden kann, also das spielerische Element, das jetzt nicht wirklich sehr spielerisch daherkam heute, ne, das ist halt eine kleine Methode. Und diese Lücken von Dingen, die nicht da sind, auch zu zeigen, ist hier super schwer, finde ich, weil es immer sehr geprägt ist von dem, wie ich mich selber betrachte, wie ich eine Wunschvorstellung von etwas habe. Und genau das ist das eventuell, was mir hier auch fehlt, dieser Aspekt von, wer möchte ich eigentlich sein als Führungskraft?
Ist das für dich Haltung? Reden wir über Haltung?
Ja, exakt das. Genau das. Und da spielt vielleicht auch Diversitätsaspekt mit rein. Da spielt aber auch das Interesse am Menschen mit rein. Da spielt vielleicht auch, ne, verschiedene Aspekte, die hier schon auf dem Tisch liegen, könnten mit reinspielen. Wer möchte ich sein? Und wer möchte ich, die Frage finde ich eigentlich noch viel spannender, wer möchte ich gewesen sein? Also so aus dieser Perspektive heraus, wenn ich dann zurückblicke, nehme an, die nächsten 5 Jahre bin ich in der Führungstätigkeit. Und wer möchte ich am Ende dieser 5 Jahre gewesen sein? Was möchte ich alles erreicht haben? Was möchte ich für andere gewesen sein? Was möchte ich ermöglicht haben für die Menschen? Das finde ich ein Aspekt, der ganz häufig gar nicht berücksichtigt wird. Du hast vorhin aus dieser Perspektive, was möchten andere, was erwarten vielleicht auch andere? Das sind ja viele Dinge, die erwartet werden oder eben auch gerade nicht. Aber was erwarte ich von mir selber?
Und das finde ich einen total schönen und wichtigen Aspekt, weil ich glaube, gerade wenn jemand neu in eine Führungsrolle kommt, dann kommt so ganz viel auf einen eingeprasselt. Als Führungskraft musst du dieses und jenes und das musst du können und so musst du agieren. Und da fällt genau das häufig runter. Wie möchte ich denn als Führungskraft sein? Es gibt ganz unterschiedliche Arten von einer guten Führungskraft in meiner Wahrnehmung. Und ich kann nicht alles gleichzeitig sein, sondern was ist meine Art zu führen? Wo fühle ich mich wohl? Wie siehst du das, Tim?
Wo ich gerade war so in Gesprächen mit Führungskräften, die mir sowas sagen, zu Recht, völlig zu Recht sagen, hey, ich habe mir die Rolle gar nicht ausgesucht, erstens. Ich habe mich nicht beworben, das ist eine Rolle, die wurde mir gegeben, die muss ich jetzt erfüllen. Und wie soll ich hier diese 20 Sachen aus dem Nichts, ohne, ich habe vorhin ja ganz großkotzig fast erzählt, ich war in so einer 10-monatige interne Bildungsakademie, not everybody gets that chance. Mhm. Wie soll ich das alles machen? Und wisst ihr eigentlich, wie wenig Zeit ich habe, um darüber nachzudenken, wie ich führe? Weil ich habe ja neben Führung vielleicht auch noch andere Dinge zu tun.
Liebe ich gerade sehr, beide Aspekte. Ich habe ja immer hier an der Seite so ein bisschen, ne, mitgeschrieben, was ich so gehört habe, was mir wichtig ist. Das landete hier direkt drauf. Und ich mag es auch, dass du nochmal sagst, so, hey, ich habe das gelernt. Weil ich habe es nicht gelernt. Und du, wenn du so früh angefangen hast, dann sowieso nicht. Ich habe erst sehr viel später dann überhaupt die Theorie dahinter, was ich jahrelang praktisch ausprobieren durfte, dann gelernt und gelesen und neu reflektiert. Da sind wir wieder bei der Selbstreflexion. Ich glaube, die ist für mich hier tatsächlich sehr wichtig. Ja. Merke ich so im Gespräch. Sind wichtige Faktoren. Birgit, wenn du jetzt noch sagst, ne, du bist ja gedanklich hier total gut vorbereitet angekommen, habe ich schon gemerkt, richtig toll. Was sollten die zuhören und zuschauen, von dir unbedingt noch hören? Haben Methodiken und Settings, die ja sehr mit Selbstorganisation in dem Fall zu tun haben, sehr austauschbezogen sind, dialogorientiert sind, wie bei den Liberating Structures. Hat das was mit Führung zu tun?
Absolut. Und für mich haben Liberating Structures auch tatsächlich sehr stark was mit Führung zu tun. Einerseits hätte ich mir sehr gewünscht, Liberating Structures schon vorher kennengelernt zu haben in meiner Führungsrolle. Als ich Liberating Structures kennengelernt hatte, hatte ich wirklich dieses Gefühl von, genau das ist das fehlende Puzzlestück. So möchte ich Zusammenarbeit leben und das ist das, wo ich schon ewig nachgesucht habe. Das ist das, was schon immer in mir drin war und jetzt kommt das quasi als Methode da plötzlich zu mir. Und gleichzeitig bringen diese Strukturen einem wahnsinnig viel bei, was ich in meiner Führungsrolle Rolle gut gebrauchen kann. Deswegen liebe ich das auch, mit Führungspersönlichkeiten mit Liberating Structures zu lernen. Mhm. Ganz am Anfang, als ich Liberating Structures kennengelernt habe, hat mal jemand zu mir gesagt, diese Strukturen sind mehr als nur Moderationsmethoden. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe gedacht, das sind halt Methoden. Da sagt dir jemand, mach dieses, mach jenes. Was soll das was anderes sein, außer eine Moderationsmethode? Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, die hatte echt recht. Mhm. Weil über die Anwendung ganz viel mit einem selbst passiert. Also dadurch, dass ich verschiedene Strukturen in meinem Team nutze, stärke ich die Fähigkeit zuzuhören, andere Meinungen zuzulassen, überhaupt andere Meinungen einzubeziehen, loszulassen. Also ich weiß nicht, ob ihr das bei mir schon erlebt habt, aber ich bin eine wahnsinnige Perfektionistin. Und durch die Anwendung von Liberating Structures habe ich ganz viel loslassen und Verantwortung abgeben, Kontrolle abgeben gelernt, weil du kannst es nicht kontrollieren. Das ist am Anfang das Erschreckendste und gleichzeitig das Wunderschöne. Du gibst Menschen mit diesen Strukturen, mit diesen Methoden einen Rahmen, in dem die sich aber völlig frei austoben können und sich selber einbringen können. Und das hat mich tatsächlich nochmal zum Thema Selbstreflexion, das hat mich nochmal sehr stark verändert, hat mir tatsächlich Dinge beigebracht. Jemand hat schon auch mal den Satz gesagt, let the structure be your teacher. Auch das habe ich am Anfang gedacht. So. Und tatsächlich ist das passiert. In der Anwendung von Liberating Structures habe ich gemerkt, oder habe ich meine Denkweisen verändert, habe ich Dinge verändert, wie ich an Sachen rangehe, konnte meinen Perfektionismus an manchen Stellen loslassen. Also ja, ich hätte mir gewünscht, das als Führungskraft schon viel früher an der Hand zu haben.
Viele kennen dich ja tatsächlich in dem Setting Liberating Structures und diese Überführung mochte ich gerade sehr. Auch bezüglich dessen, was wir schon besprochen haben. Ich glaube, damit können wir auch eine sehr gute Weisheitszusammenfassungs-Wrap-up gestalten.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Was mich daran jetzt gerade noch so festgehalten hat, was du gesagt hast, ist dieses Lernen, Ausprobieren, Dinge nutzen und dass ich nicht wie hier, es gibt 1000 Studien und Gegenstudien und Messinstrumente, was Führung ausmachen kann, ne, was viele auch so als die Wahrheit bezeichnen. Ich glaube, was wir hier heute festgestellt haben, ist, it depends.
Absolut.
Das ist auf jeden Fall das Erste, was ich mitgenommen habe. Das hast du direkt am Anfang gesagt, so kommt drauf an. Und ich so, ach ja, liebe ich. Und dass es sowohl zu lernen gibt, also Dinge, die ich nicht von Anfang an mitbringen muss, hast du auch sehr deutlich gemacht, aber auch, dass ich Tools dafür brauche, dass ich Methoden nutzen kann, dass ich das gar nicht aus mir heraus alles können muss, sondern ich kann ja Dinge nutzen, die da sind, zu meinen Gunsten. Ah, ja, das ist erstmal das, was ich an Weisheit auf jeden Fall mitnehme. Was nimmst du?
Was mir sehr gut gefallen hat, war eben immer diese Einordnung wirklich von, was ist erlernbar und was können wir vielleicht von Anfang an irgendwie mitbringen. Du sprachst ganz oft vom Wollen, ja, von diese Grundvoraussetzung. Du sagtest, glaube ich, an Menschen interessiert sein. Ich sage immer an Entwicklung interessiert sein. Und ich war dann, was wir ja auch besprochen haben, bei auch für die Führungskräfte, die Zeitnot haben und die da vielleicht nicht ganz freiwillig in die Führungsrolle gekommen. Es gibt einen Umgang, ja. Also es gibt Dinge, die man tun kann. Es gibt Methoden, wir haben welche angesprochen. Es gibt, und diese Dinge, diese Angst abzubauen, in die Selbstreflexion zu gehen, in Konfliktfähigkeit zu investieren, sondern das als vielleicht entscheidend für den Führungsstil, der sich noch herausbilden wird.
Was nimmst du heute mit, Birgit?
Ich fand besonders wertvoll an unserem Gespräch, dass nochmal so viele andere Aspekte dazu gekommen sind. Ich fand einerseits total schön, dass wir ja auch manche Begriffe völlig anders interpretieren. Und da waren für mich nochmal so ein paar Geschenke dabei. Ah, okay, ja, das kann man auch so sehen oder diesen Begriff kann man auch anders framen oder anders interpretieren. Und es hat, was ich mitnehme, ist, wie viele Aspekte Führung eigentlich hat. Also was alles zum Thema Führung gehört und wie viel darauf einwirkt. Und eine Sache, die ich Führungskräften immer ganz gerne mitgebe, ist, sich nicht zu viel Druck selber zu machen. Weil gerade die, die es wollen, die eine gute Führungskraft sein wollen, machen sich, glaube ich, oft viel zu viel Druck, in allem perfekt sein zu müssen. Und eher, so schön wie du das gesagt hast, Geli, wer will ich denn eigentlich sein? Also welche Aspekte an Führung sind mir wichtig, zu gucken, wo sind die Stellen, wo ich einen Fokus drauf lege und dann bei den anderen mir einfach den Druck rauszunehmen. Das nehme ich mit.
Oh, wie schön. Das passt auch so schön, ne? Dieses, was braucht das Team, was braucht die Führungskraft? Und ich glaube, das können wir eigentlich so stehen lassen. Wenn ihr hier draußen, bevor ich mich gleich nochmal verabschiede und bedanke bei Birgit, wenn ihr hier draußen, die ihr zuschaut, zuhört, noch Weisheiten habt, was für euch gute Führung ausmacht oder vielleicht auch gerade nicht, dann dürft ihr das super gerne teilen. Entweder hier drunter, wo ihr diese Podcast-Folge anhört oder in einem dieser LinkedIn-Instagram-Posts.
Unbedingt, please.
Oder direkt auf uns zukommen, das ist völlig fein. Und Birgit, auf dich können die Menschen auch zukommen, richtig?
Absolut, gerne.
Wir verlinken dich unten drunter, wie du kontaktiert werden kannst. Jetzt haben wir viele Worte genutzt, jetzt ist auch Ende hier. Vielen, vielen Dank, dass du dich mit uns darüber ausgetauscht hast, über dieses riesige Thema, mit dem wir alle drei immer wieder mal die ein oder anderen Herausforderungen selber hatten in der Eigenerfahrung und deswegen vielleicht auch anderen ganz gut teilen können, was da alles schwierig oder eben auch nicht sein kann.
Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Danke dir.
Dann bye!
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.